Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Montag ist heute, der 29. April. Wäre ich Lena Kassel, würde ich sagen, was? Schon der 29. April. Ich bin allerdings Mike Nöcker und gebe Lena Kassel jetzt die Möglichkeit, genau das zu sagen. Guten Morgen, Lena.
Guten Morgen. Ich sag an diesem 29. April etwas anderes, denn ich weiß, also ich hatte einen denkbar schlechten Morgen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin ja aktuell in Frankfurt und bin dementsprechend heute Morgen in einem Hotel aufgewacht und wollte dann unter die Dusche springen. Und jedes Hotel hat ja sozusagen die Eigenart, was die Duschfunktion angeht. Also es gibt bei mir hier eine Regendusche und es gibt noch einen separaten Duschkopf. Und man weiß ja nie, wenn man dann anfängt und will das Wasser anstellen, weiß man nie, aus welcher Öffnung jetzt das Wasser kommt. Und man weiß auch noch nicht, wie man die Temperatur einstellen kann. Und ihr könnt euch in etwa vorstellen, es ist der Worst Case passiert. Es ist nicht aus dem kleinen Duschkopf gekommen, sondern es kam aus der Regendusche. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was daraus nicht kam. Kein warmes Wasser. Es kam kein warmes Wasser raus. Es war arschkalt und dementsprechend war ich bedient. Und so war mein Morgen und dann ist auch noch Montag. In diesem Sinne, hallo.
Hallo. Du hattest deine persönliche Eistonne quasi von oben heute schon.
Ja, genau.
Hast ja gestern Abend auch noch Sport gemacht. Insofern passt das ja vielleicht zusammen. Und bist jetzt fit.
Ich bin jetzt zumindest wach. Sagen wir so, ich bin wach.
100% Lena.
Guten Morgen, Mike, und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel.
So wach wie am Freitag der VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim, zumindest phasenweise, also bis auf hinten raus vielleicht. 3:2 endete das Spiel. Es waren sowohl für den Kampf um den Klassenerhalt als auch für den Kampf um Europa Big Points zu vergeben. Letztendlich hat sie Bochum alle eingesackt und zu Hause an der Kastropper behalten. Nach langer Durststrecke durfte der VfL damit mal wieder 3 Punkte feiern. Zumindest vorerst konnten sie auch den Relegationsplatz verlassen. Darf man als Fan des VfL jetzt wieder ein bisschen optimistischer sein, was den Klassenerhalt angeht? Ja, ne?
Ich glaube schon, also der verdiente Sieger waren die Bochumer eben auch. Und obwohl es in dieser Schlussphase ja nochmal richtig spannend wurde, du hast es ja schon angesprochen, André Kramaric traf ja da doppelt und das hätte den Spielverlauf fast nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Und man sagte ja auch schon vor dieser Partie, es war das vermutlich wichtigste Spiel der Saison für den VfL Bochum. Und sie haben Mut und Widerstandsfähigkeit bewiesen. Der Druck hat sie eben nicht gelähmt, sondern eher beflügelt. Tolle erste Halbzeit gespielt, direkt mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen und VfL-Trainer Heiko Butscher hat auch in der ersten Elf ein bisschen was verändert im Vergleich eben zur 0:1-Niederlage in Wolfsburg die Woche zuvor. Ordetz, Wittek und Broschinski spielten für Masovic, Asano und Osterhage. Er hat damit mehr Körperlichkeit und mehr Physis in das Spiel gebracht. Das hat, glaube ich, für eine richtig gute Energie auf dem Platz gesorgt und neben den Toren glänzte Bochum eben vor allem durch Robustheit. Besonders Kevin Stöger hat sich immer wieder sehr, sehr gut aus Drucksituationen lösen können. Glaube, in über 70% der Fällen hat er sich aus Drucksituationen lösen können. Und ich glaube, das war generell auch der Schlüssel zum Erfolg. Mehr Körperlichkeit ins Spiel gebracht, damit viel mehr Robustheit gehabt und so auch sich in viel mehr Tormöglichkeiten gebracht. Also ich meine, der VfL Bochum hatte 36 Torschüsse. Also an der Offensive liegt es definitiv nicht, dass sie da unten drin hängen. Die Defensive ist das große Problem. Das hat dann auch der Doppelschlag von Kramaric wieder gezeigt. Das geht viel zu einfach, gegen die Bochumer Tore zu schießen. Da fehlt ihnen in der letzten Kette vielleicht auch ein bisschen das Tempo. Und sie geben eben auch erstaunlich oft Führungen aus der Hand. So ja auch vor 3 Wochen, wo 2 Gegentore in der Nachspielzeit in Köln aus einer 1:0-Führung eine 1:2-Niederlage gemacht hatten und danach eben Letsch entlassen wurde. Aber ich glaube, in diesem Spiel war die Offensive so überzeugend, dass man die defensiven Schwächen damit kaschieren konnte. Und es gab ja wohl auch eine Krisensitzung unter der Woche bei Bochum. Die hat Wirkung gezeigt. Man gewinnt zum ersten Mal seit Mitte Februar in der Bundesliga und wahrt eben so Chancen im Abstiegskampf. Und ich glaube, das war ein richtig starkes Zeichen in den Keller hinein. Sie spielen richtig guten Fußball. Das hat man auch phasenweise unter Letsch schon gesehen. Haben ja unter anderem die Bayern geschlagen. 3-2. Das war übrigens das letzte Spiel, wo sie mehr als 2 Tore erzielt haben in einer Partie. Und ich glaube, sie haben sich gerade im Vergleich zur vergangenen Saison extrem mit Ball weiterentwickelt. Und bin sehr gespannt, wie das dann nächste Woche sein wird. Da müssen sie nämlich gegen Union Berlin ran. Da wird es definitiv mehr Gegenwind geben, defensiver Natur. Also ein Kellerduell, wo Bochum dann wirklich zeigen kann, wie resilient sie sind.
RB Leipzig gegen Borussia Dortmund klingt irgendwie nach einem geilen Spiel, also dem Papier nach. Allerdings muss man sagen, 4-1 gewinnt Leipzig. Generalprobe misslungen damit für den BVB. Und ich glaube, das fasst den Spieltag aus Dortmunder Sicht wahrscheinlich auch ganz gut zusammen. Denn vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris holte sich der BVB in Leipzig eine richtige Klatsche ab. Und das Ganze trotz 1-0 Führung. Nach dem direkten Duell gegen RB ist Platz 4 jetzt 5 Punkte entfernt. Und insofern gäbe es den 5. Champions-League-Platz nicht, der zu 99,99%, würde ich mal sagen, in dieser Saison feststeht. Der BVB also nicht für die Klötenklasse qualifiziert. Was ein lustiger Versprecher. Nein, also wäre der BVB also nicht für die Königsklasse qualifiziert.
Den lassen wir auch drin, ne? Dafür sorgen.
Den lassen wir drin, meinst du? Die Klötenklasse.
Ja, die Klötenklasse ist generell, glaube ich, alles, was mit Männerfußball zu tun hat.
Ja, Klöten, wir brauchen Klöten. So, Leute, gehen wir mal zurück zum Spiel. Und die Frage vor allen Dingen, die ich an Lena habe, haben die Dortmunder am Wochenende wieder ihr wahres Gesicht gezeigt? Es ist ja, ich würde sagen, eine manisch-depressive Saison bei Borussia Dortmund. Es geht auf und ab. Das war das wahre Gesicht oder das halbwahre Gesicht? Oder Two-Face? Ich weiß es nicht. Erklär's mir.
Es ist auf jeden Fall ein Gesicht, was wir schon kennen, ne? Also ein labiles, ein fragiles Gesicht, eines ohne Fundament. Und wenige Tage vor dem größten Spiel der Saison so eine Leistung abzurufen, ist auf der einen Seite absolut fragwürdig und auf der anderen Seite absolut erwartbar vom BVB. Und dass dann der Ausgleich der Leipziger nur 2 Minuten nach der Führung der Dortmunder passiert, das passt dann für mich auch irgendwie ins Bild. Danach gab es dann den unerklärlichen Einbruch. Nach zuvor guten 20 Minuten, es kamen dann viele individuelle Fehler. Sie waren wieder 0,0 pressingresistent. Sie waren verunsichert, nicht widerstandsfähig. Also wenn man nur ein bisschen Druck auf die BVB-Spieler ausübt, reiht sich Fehler an Fehler. Das ist ein Bild, was sich durch die ganze Saison überzieht. Und ebenso das Bild, dass sie immer wieder unerklärliche Einbrüche erleben innerhalb einer Partie und somit sich auch, glaube ich, gar kein Selbstverständnis bilden kann, weil sie eben selten 2 gute Partien am Stück zeigen. Ganz im Gegenteil, was sie sich vorher aufbauen, reißen sie sich mit dem eigenen Arsch wieder ein. Und das war in dieser Deutlichkeit und in dieser Höhe ein richtiger Schlag aufs Maul. So hat es ja, glaube ich, Julian Brandt nach der Partie gesagt. Und auch Terzic sagte nach dem Spiel, wir haben nicht nur das Spiel, sondern ab der 20. Minute auch unser Spiel verloren. Bin ganz ehrlich, so richtig weiß ich nicht, was Terzic mit unser Spiel meint. Ich kann ja mal sagen, was die Statistik zum BVB-Spiel so sagt. 12 Torschüsse, weniger gelaufen als RB, eine Zweikampfquote von 44%. Die direkten Duelle unter Druck gingen alle an RB. Mittelfeldpräsenz beim BVB, Fehlanzeige. Also wieso Felix Metscher immer wieder in die Startelf gepackt wird, ist mir ein absolutes Rätsel. Und das hat für mich auch nichts mehr mit Leistungskultur zu tun. Ist wirklich teilweise, und so drastisch muss man es sagen, eine Frechheit, was er spielt. Marcel Sabitzer hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Er hatte ja leider einen Infekt und war nicht mit dabei. Er ist derjenige, der das Mittelfeld strukturiert. Er ist derjenige, der als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive agiert. Und diesen Ausfall kann der Kader des BVB nicht kompensieren und schon gar nicht mit Felix Metscher. Ja, und durch den fehlenden Zugriff der Dortmunder hatte Leipzig irgendwie leichtes Spiel, viel Überzahl im Zentrum, hat dadurch auch immer wieder gute Umschaltmomente kreieren können und durch eine schlechte Tiefenstaffelung dann der Dortmunder auch eine höhere Anzahl an Torchancen gehabt. Und mit dem Sieg liegen die Leipziger jetzt eben schon 5 Punkte vor dem BVB auf eben diesem vierten Tabellenplatz. Und damit der fünfte Platz in der Bundesliga noch zum Champions-League-Platz wird, muss Folgendes passieren. Der FC Bayern, der BVB und Bayer Leverkusen müssen in den kommenden Spielen noch einen Sieg und ein Unentschieden auf die Beine stellen. Dann ist der fünfte Startplatz in der nächsten Königsklasse oder wie Mike sagen würde, Klötenklasse nicht mehr zu nehmen. Also, es braucht noch einen Sieg und ein Unentschieden und dann haben die Dortmunder Schweine gehabt. Aber ja, es bleibt dabei. Two Faces BVB ist eine Wundertüte, weißt nie, was du bekommst. Und das hat dann für mich nichts mit Konstanz, mit Struktur, mit Matchplan zu tun, sondern das ist dann einfach, ja, das ist dann einfach auch ein bisschen jugendlich, ne? Also, ja, von jungen Spielern erwartet man immer Inkonstanz. Und das ist ja eigentlich das, was der BVB nicht mehr sein sollte. Sie haben sich ja erfahrene Bundesligaspieler in ihre Mannschaft geholt. Da haben sie ja auch den Fokus drauf gesetzt, eher mit Erfahrung und Malocher-Mentalität zu agieren. Und unterm Strich muss man sagen, es ist nicht unbedingt das gewünschte Resultat in Gänze herausgekommen. Klar steht ja das Champions-League-Halbfinale, aber die Art und Weise, wie sie da teilweise spielen, das ist schon bedenklich.
Kommen wir nun zu zwei Mannschaften, die in besagter Klasse auf jeden Fall nächste Saison dabei sind. Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. 2:2 endete die Begegnung. Leverkusen bleibt unbezwingbar. Und mal wieder ist es natürlich die Nachspielzeit gewesen, in der der Ausgleichstreffer gefallen ist. Dieses Mal gab es aber nicht nur Applaus, sondern eine Menge Diskussionen rund um das Tor zum 2:2 Ausgleich. Aus Sicht vieler Fans und natürlich aus Sicht der Stuttgarter hätte der Treffer nicht zählen dürfen. Sei es drum, Bayers Serie geht weiter und der VfB hat mal wieder gezeigt, warum er in der nächsten Saison wohl in der Champions League aufdribbeln darf. Lena, an dich die Frage, hat das Spiel deine hohen Erwartungen, eigentlich ist es, man muss es ehrlich sagen, es ist eine rhetorische Frage, hat das Spiel deine hohen Erwartungen erfüllen können?
Ja, tolles Fußballspiel, ne? Bleibt so und man muss schon sagen, das hat dann diese Leverkusen gegen den VfB Stuttgart Trilogie in dieser Saison hat dann wirklich auch einen würdigen Abschluss gefunden mit diesem Spiel und man muss dazu sagen, die Stuttgarter waren eben die Mannschaft, die Leverkusen dreimal zumindest am nächsten an den Rande einer Niederlage brachte. Und am Ende bleibt dann leider aber ja alles wie immer. Ne? Leverkusen bleibt ungeschlagen und zwar wieder durch ein Tor in der Nachspielzeit zum 2:2. Zum bereits 15. Mal in der Nachspielzeit haben sie ins Tor getroffen. Und ich glaube, das ist jetzt, und das ist dann auch vielleicht wirklich sicher, das ist mittlerweile schwarze Magie. Anders kann man das nicht erklären. Und ich glaube, die Stuttgarter mussten sich am Ende auch ein bisschen über sich selber ärgern, weil sie hatten, glaube ich, beste Chancen zum 3:1 und haben sie eben alle ausgelassen. Und sie konnten die Werkself durch wirklich hohes und kluges Pressing vor Probleme stellen. Sie konnten sich wie schon im Hinspiel nicht komplett entfalten und waren demnach dann auch nicht so dominant. Das lag dann vielleicht auch an dem Fehlen von Granit Xhaka, der ja immer auch die erste Anspielstation im Spielaufbau ist, der die Struktur vorgibt, der die ordnende Hand so ein bisschen ist und so fehlte so ein bisschen die gewohnte Spielkontrolle auf Bayers Seite. Dass Leverkusen aber eben nicht nur fußballerisch in dieser Saison herausragt, sondern eben auch als Team herausragt, hat dieses Spiel dann aber eben auch wieder gezeigt. Ne? Es gab viel Kampf und viel gemeinsamen Willen. Und jetzt kommen wir zur unschönen Seite dieser Partie, muss man leider sagen. Sebastian Hoeneß hat es, glaube ich, dann auch treffend formuliert. Leider waren es nur die Spieler, die richtig gut waren in diesem Spiel. Denn vollkommen berechtigte Kritik an dem Schiedsrichter Felix Zweier. Irgendwie eine Leistung, die ja nicht zum ersten Mal wirklich fragwürdig daherkommt. Ich habe schon oft über diese fehlende Leistungskultur bei den deutschen Schiedsrichtern gesprochen. Nach so einem Spiel muss er sich eigentlich mit Spielen in unteren Ligen erst wieder ein Bundesligaspiel verdienen. Das findet aber leider ja nicht statt, sondern Fehler und schlechte Leistungen bleiben im deutschen Schiedsrichterwesen ohne Konsequenzen. Was dabei rauskommt, sehen wir. Ein wirklich unterdurchschnittlich schlechtes Niveau der Schiedsrichter, weil es eben nichts zu verlieren gibt, ne? Weil schlechte Leistung mit dem nächsten Spiel am Wochenende auch noch belohnt wird. Und ich finde das wirklich unerklärlich und wirklich sehr, sehr schwierig. Und es ist auch wirklich bedenklich, dass immer wieder die gleichen Schiedsrichter wirklich auffällig schlechte Leistungen abrufen. Es ist nicht das erste Mal, dass Zweier mit schlechten und falschen Entscheidungen ein Spiel beeinflusst. Und wenn man am Ende mehr über den Schiedsrichter als über das fantastische Spiel spricht, und zwar von beiden Seiten aus, ja, dann hast du halt gehörig was falsch gemacht. Und ich würde sagen, an dieser Stelle gerne den Hassenkassen-Jingle. Der war lange nicht mehr hier. Und ich muss leider sagen, Felix Zweier hat ihn sich redlich verdient an diesem Wochenende. Also einmal bitteschön. Und ich finde, nur kurz noch, man sollte ihn da aber eben auch aus der Schussbahn nehmen, ne? Und das hat dann eben auch der DFB zu verantworten. Dann nimmt ihn doch raus. Dann setzt ihn erst in unteren Ligen wieder ein und er kann sich dann wieder hocharbeiten. Das ist auch alles fair enough, aber so ist es mittlerweile so eine Art self-fulfilling prophecy geworden. Und man hat sich halt wahnsinnig auf ihn eingeschossen. Und ich glaube, damit tut man ihm unterm Strich auch keinen Gefallen. Ne? Also von daher, also für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, ne, in der 97. Minute kommt das Tor dann zum Ausgleich durch Robert Andrich. Vorher gab es für mich ein Schubsen von Victor Boniface. Es gab für mich dann daraufhin ein Handspiel von Piero Hincapié, was in 8 von 10 Fällen auch schon so als Handspiel gepfiffen wurde. Dementsprechend hätte das Tor nicht zählen dürfen. Und ja, das hat halt alles ein Geschmäckle. Und von daher sehr, sehr bitter. Und vielleicht noch enden wir sportlich. CT8 hat uns auf X nochmal darauf hingewiesen, dass Leverkusen übrigens, also die letzte Niederlage von Leverkusen, ein 0:3 in Bochum war, am 34. Spieltag der vergangenen Saison. Am 12. Mai ja, gastiert Leverkusen jetzt wieder beim VfL Bochum. Das ist in 2 Wochen. Und wir wissen ja alle, liebe Freunde, das hat uns Lukas Vogelsang übrigens beigebracht, der Fußball schreibt die besten Geschichten und zwar auch die verrücktesten. Also wir sind sehr gespannt, was am 12. Mai passiert.
Absolut. Zwei Ergänzungen dazu noch. Ne? Du sagst ja, untere Klasse, der DFB sollte mal handeln und Zweier aus der Schusslinie nehmen, haben sie gemacht und ihn daraufhin als einen von 2 Schiedsrichtern für die Euro 2024 qualifiziert, ah, ja, beziehungsweise ja, nominiert.
Na toll.
Das ist das eine. Und das Witzige ist, das andere ist, man kann das auch anders sehen, weil ich fand den Treffer tatsächlich regulär, weil mir von Boniface der Schubser zu wenig war und das Fallen zu theatralisch und weil die Hand tatsächlich genau am Körper war und dementsprechend dann auch die Körperfläche nicht vergrößert hat. Aber sei es drum, es ist auf jeden Fall, du hast total recht, ein Spiel gewesen, wo wir viel zu viel über den Schiedsrichter und viel zu wenig über dieses fantastische Spiel geredet haben, denn das war insbesondere in der zweiten Halbzeit Premier League-reif, würde ich mal sagen. Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin haben wir noch. Ein Duell, das quasi vor der tödlichen Tabellenzone stattgefunden hat. Und am Ende geht niemand als Gewinner vom Platz, weil es nämlich 0:0 ausgeht. Das Spiel war, sagen wir mal, ein bisschen umkrampft oder umkämpft. Also, oder umkrämpft, wenn man ein neues Wort dafür schaffen will, ist das, glaube ich, ein richtiges. Am Ende gelang keinem der beiden Teams ein Treffer. Das Zittern geht dementsprechend also für beide Clubs weiter. Gladbach trennt 4 Punkte von Platz 16. Bei Union sind es gerade mal 2 Zähler und mit Blick auf Mainz und Bochum können sich nach wie vor weder Gladbach noch Union-Fans in Sicherheit wiegen, würde ich mal sagen, Lena.
Ja, also es ist ein Unentschieden, was für mich so in Ordnung geht, vielleicht mit einer leichten Tendenz in Richtung Union Berlin, die wesentlich mehr investiert haben. Und natürlich bringt das beiden nicht so wirklich was, ne? Also Gladbach hat 32 Punkte jetzt, Union 30 Punkte, Bochum 30 Punkte, Mainz 28 Punkte, Köln 23 Punkte. Also da ist noch ordentlich Feuer drin unten im Keller. Absolut nicht vorherzusehen, wie das Ganze ausgeht. Zum Spiel Gladbach. Viel zu harmlos offensiv. Und wenn die Unioner gegen dich offensiv mehr Akzente setzen als du, dann ist das schon sehr, sehr bedenklich und auch aussagekräftig. Alleine Kevin Volland hat ja auch 2-mal Aluminium getroffen und so weiter und so fort. Also Union war jetzt vor allen Dingen auch der nominell noch schwächste verbliebene Gegner von Gladbach. Sie spielen jetzt noch gegen Bremen, Frankfurt und Stuttgart und stehen dann unterm Strich bei 12 Punkten in 14 Rückrundenspielen. Ne? Dazu gab es dann auch noch die Pokalblamage gegen Saarbrücken. Also nach dieser Saison muss da, glaube ich, aufgeräumt werden. Also sowohl im Kader als auch im sportlichen Umfeld. Also die Entwicklung stimmt einfach seit Jahren nicht mehr. jede Saison gibt es dann aber noch neue negative Höhepunkte, die dazukommen. Und ich glaube, so kann es einfach bei den Fohlen nicht weitergehen. Ne? Also wir erinnern uns an die Zeiten, wo sie in der Champions League gespielt haben. Und das war auch, glaube ich, ihr Anspruch. Und das ist peu à peu immer weiter verloren gegangen. Apropos Champions League, noch kurz zur Union Berlin. Die erleben ja eine komplett kuriose Saison, hatten fantastische Spiele gegen Real Madrid in der Champions League und bangen jetzt eben um den Klassenerhalt. So ist Fußball dann auch, und zwar so brutal. Sie haben eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gezeigt in Mönchengladbach. Und irgendwie war es so ein Spiel, symptomatisch für die Saison auch. Es fehlen die Tore. Ne, sie belohnen sich nicht, und das hat die Lage natürlich jetzt nochmal verschärft. Sie sind jetzt zum 17. Mal in dieser Saison ohne Tor geblieben, und das, obwohl irgendwie 17 Torschüsse in Richtung gegnerisches Tor abgefeuert worden sind. Also die Mannschaft versucht viel, sie haben wirklich auch ein bisschen Pech. Berlitzer hat dann versucht, auch irgendwie darauf zu reagieren, hat zur zweiten Halbzeit irgendwie die Viererkette auf Viererkette umgestellt, wollte damit natürlich einen Offensivspieler mehr auf dem Platz haben. Das hat nicht so gut funktioniert, die Abstände zwischen den Ketten waren nicht gut, hat er dann auch nach der Partie auf seine Kappe genommen, und sie sind unterm Strich einfach zu harmlos. Die Defensive in diesem Spiel war wieder stabilisierter. Das ist ein gutes Zeichen nach dem 1:5 gegen München, was wir schon gesehen haben. Also sie haben sich defensiv wieder ein wenig stabilisiert. Das war im Verlauf dieser Saison auch schon anders. Jetzt gibt es eben diese Endspiele, ne, gegen Bochum, Köln und Freiburg. Und Union macht einen ruhigen Eindruck, finde ich schon. Und trotzdem, glaube ich, geht das Zittern weiter, und Situation Abstiegskampf hatten sie eben in den letzten Jahren eben nicht, ne? Da ging es ja nur bergauf. Ich bin sehr gespannt, wann dann eventuell doch der Kopf dazu kommen könnte. Ich glaube, gegen Bochum nächste Woche, das wird auch ein Nervenspiel, und das wird auch zwischen den Ohren entschieden.
Apropos Nervenspiel, Mainz 05 gegen den 1. FC Köln. 1:1. Wir sind also damit quasi in der Todeszone angekommen. In der untersten der unteren Etagen. Mainz ist nach dem Remis wieder 16. Und Kölns Abstand auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin 5 Punkte. Es war hitzig, es war wild. Vor allem war es richtig spannend. Und erst in der Nachspielzeit sorgte dann Keitz für den Ausgleich und verhinderte so den fast sicheren Abstieg des FC. So richtig groß allerdings dürften die Hoffnungen auf eine Relegation in Köln nicht mehr sein. Jedenfalls würde ich das so einschätzen. Du auch, Lena?
Ja, also ich sag mal so, der Punkt hält Köln schon am Leben, ne? Und ich glaube, das war gerade unterm Strich auch in der Schlussphase wirklich ein packendes Fußballspiel, Abstiegskampf über 100 Minuten. Und Köln hat sich schon wieder angemeldet, ne? Also das war eine Reaktion nach dem Darmstadt-Debakel. Und der Spielverlauf, glaube ich, der könnte an sich Köln dann auch nochmal neues Leben einhauchen. Denn erst verschießt ja Luca Waldschmidt einen Elfmeter. Dann macht Florian Kainz doch noch das Tor in der Nachspielzeit. Das ist natürlich dann für die Moral unglaublich wichtig. Und ich glaube, der Auftritt der Kölner war ein Zeichen, das sagt: Wir leben, wir sind noch da. Sie haben jetzt noch 2 Heimspiele gegen Freiburg und Union. Dann geht es am letzten Spieltag nach Heidenheim. Für die geht es ja auch um nichts mehr. Also ich war mir eigentlich sicher, dass die Mainzer dem FC den finalen Stoß jetzt verpassen würden an diesem Wochenende. Und das ist ausgeblieben. Und ich glaube schon, dass dann weiter alles möglich ist, weil sie auch eben noch gegen einen direkten Konkurrenten spielen, nämlich Union Berlin. Und leider muss man an dieser Partie, und das mache ich auch wirklich nur ganz kurz, weil ich es ein nerviges Thema finde, aber nicht, dass man mir vorhält, ich würde nicht darüber sprechen. Auch hier, leider Benjamin Brandt, der Schiri, auch wieder wirklich mit einer desolaten Leistung bei einigen Entscheidungen daneben gelegen. Echt bitter, auch in so einem wichtigen Spiel, und das auch wieder in beide Richtungen schlecht gepfiffen. Also auch hier leider ein Spiel im Zeichen der schlechten Schiedsrichterleistungen. Und noch kurz zu Mainz 05. Ich sag ganz ehrlich, ich will nicht, dass sie absteigen. Also ja, sie sind vielleicht vom Standort jetzt nicht so attraktiv wie Köln jetzt, aber sie haben gerade in der Offensive einfach unfassbar viel Qualität und auch wirklich unfassbar viel Talent. Also Johnny Burkhardt, Gruder und Weiper, die gehören für mich in die Bundesliga. Und Mainz 05, und das habe ich ja hier auch schon mehrfach betont, die haben über die Saison hinweg auch einfach phasenweise guten Fußball gespielt und sich einfach nicht belohnt. Und wenn am Ende dann der Abstieg stehen würde, fände ich es ein wenig unverdient, ob der sportlichen Leistungen.
Ob Benjamin Brandt übrigens auch für die Euro 2024 noch nachnominiert wird, das erfahrt ihr dann hier bei Fußball MML Daily. Schauen wir nochmal auf die weiteren Ergebnisse und freuen uns schon auf den FC Bayern. Natürlich, weil gleich die neue Folge Fußball MML aufgezeichnet wird und es ja so ein bisschen Beef gegeben hat zwischen Thomas Tuchel und Ulrich Hoeneß. Auf jeden Fall wurde auch Fußball gespielt, FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt 2:1. Der SC Freiburg unterliegt dem VfL Wolfsburg mit 1:2. Der FC Augsburg unterliegt Werder Bremen mit 0:3 und Darmstadt 98 unterliegt Heidenheim mit 0:1. Und wenn wir eben über Todeszonen gesprochen haben, dann war das der Todesstoß. Darmstadt 98 ist damit erneut aus der Bundesliga abgestiegen, steht also als erster Absteiger fest.
Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again, sc.jobrad.org. Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena, für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende selber zu machen.
Ja, und vielleicht ist dem einen oder anderen Jobrad auch schon mal ins Auge gesprungen, denn Jobrad ist Hauptsponsor des SC Freiburg. Also zwei Freiburger Originale sind da zusammengekommen und sind schon lange Profis in Sachen Nachhaltigkeit. Und du kannst dir bei Jobrad eben dein Traumrad als Dienstrad aussuchen und dabei echtes Geld sparen. Alle Infos findest du bei deinem Arbeitgeber oder eben auf sc.jobrad.org. Und ich sag mal so, du kannst dann eben dieses Jobrad aber nicht nur auf dem Weg zur Arbeit nutzen, nein, du kannst es natürlich auch in deiner Freizeit nutzen. Du kannst damit irgendwie deine Gesundheit auf Vordermann bringen. Du kannst dich fitter machen, Ausdauertraining.
Ins Stadion fahren.
Und ich sag mal so, Wir haben ja schon das ein oder andere Mal hier über Christian Streich gesprochen. Ich habe gesagt, er ist so ein bisschen der glitzernde Panini-Sticker in der Trainerwelt des modernen Fußballs. Und er ist auch Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Denn er nutzt sein Fahrrad ziemlich häufig, nicht nur um irgendwie zum Training zu fahren, sondern tatsächlich nimmt er das auch teilweise mit auf Auswärtsfahrten, um dann irgendwie ja die jeweilige Stadt dann mit dem Rad zu erkunden. Also auch Christian Streich ist in dieser Sache Vorreiter und wir unterstützen natürlich die Mobilitätswende und das Thema Nachhaltigkeit und deshalb freuen wir uns sehr, dass Jobrad unser neuer Partner ist und von daher fühlt euch animiert dazu, da einfach mal vorbeizuschauen auf sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad und dann könnt ihr euch eben ja bis zu 40% günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen, einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch toll.
Fantastisch.
In der zweiten sieht man besser.
Aktuell ist überall richtig Druck auf dem Kessel, das kann man wohl sagen. Und das betrifft natürlich auch und vor allem die zweite Liga. Schon am kommenden Wochenende können wir aber erste Auf- und Absteiger erleben. So, denn der FC St. Pauli hat die Möglichkeit, mit einem Sieg im Stadtderby ausgerechnet beim HSV den Aufstieg perfekt zu machen. Ich sag mal so, das würde besonders giftig anschieben. Am Wochenende siegten nämlich die Kiezkicker mit 2:1 gegen Hansa Rostock. Und weil Holstein Kiel gegen Kaiserslautern mit 3:1 verloren hat, ist St. Pauli auch wieder Tabellenführer. Fortuna Düsseldorf bleibt nach dem 1:1 auf Schalke Dritter, 4 Punkte vor dem Hamburger Sportverein, der somit weiterhin noch theoretische Chancen auf den Aufstieg hat. Am Samstag siegte der HSV souverän mit 4:0 in Braunschweig. Mike, wie fällt denn deine ungeschönte Einschätzung des Aufstiegskampfes aus?
Naja, ungeschönt oder geschönt ungeschönt ist die Tatsache, dass dem FC St. Pauli der Aufstieg wohl nicht mehr zu nehmen ist. Selbst wenn sie im Stadtderby beim HSV patzen würden, was ich mir nur so halb vorstellen kann, ist als nächstes der VfL Osnabrück zu Gast am Millerntor und da sollten dann die letzten nötigen Punkte dafür auch geholt werden. Man liegt also mit mittlerweile 7 Punkten vor dem dritten Platz. Also die Relegation ist in jedem Fall schon sicher. Und ich glaube, ab dem nächsten Wochenende dann dabei beim Hamburger Sportverein auch der Aufstieg. Und ja, fast möchte man sagen, wäre der HSV weg vom Fenster gewesen worden. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Düsseldorf hat gepatzt, hat Punkte liegen lassen und hat jetzt nur noch 4 Punkte auf den Hamburger Sportverein, die wiederum sehr, sehr souverän in Braunschweig gewonnen haben. Also da steckt auf jeden Fall Freitagabend 18:30 eine Menge drin im Aufstiegsduell zwischen St. Pauli und dem möglichen Relegationsplatz noch für den Hamburger Sportverein. Wie gesagt, ich habe eher das Gefühl, dass das Ding danach durch ist, aber es ist die zweite Liga. Drehungen und Wendungen sind da an der Tagesordnung, insbesondere im Aufstiegsduell und insbesondere kurz vor Tore-Schluss. Und ich bin mal gespannt, ob Kiel tatsächlich durchhält dieses Mal und den zweiten Platz hält. Derbe Klatsche gab es zu Hause gegen den FC Kaiserslautern. Und dementsprechend mal gucken, wie da die Puste ausgeht oder nicht ausgeht. Ich drücke auf jeden Fall den Kielern die Daumen.
Ja, und auch im Tabellenkeller kommt langsam Licht ins Dunkle. Trotzdem ist weiter alles offen. Kaiserslautern gelang ein kleiner Befreiungsschlag in Kiel. Wiesbaden und Rostock stürzen auf Platz 16 und 17 ab. Wien Wiesbaden hat sich dann gestern Abend auch infolgedessen von Trainer Markus Kautschinski getrennt. Welche Schlüsse ziehst du dann aus diesem Wochenende in Sachen Abstiegskampf?
Osnabrück weg, der Rest bleibt spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es so bleibt, wie es gerade ist. Also Braunschweig, Kaiserslautern, vielleicht tauschen Wiesbaden und Kaiserslautern auch noch die Plätze, aber so ungefähr wird es bleiben. Ich glaube nicht, dass Braunschweig absteigt. Bei Wiesbaden und Kaiserslautern bin ich mir nicht sicher. Und ich habe eher das Gefühl, dass in Rostock und vor allen Dingen natürlich auch in Osnabrück für diese Zweitligasaison die Lichter ausgehen.
So, da machen wir jetzt einen Strich drunter. Dann haben wir jetzt alles beisammen, was erste und zweite Liga angeht. Und ja, wir sind ja auch wieder in einer Champions League-Woche. Die ersten Halbfinal-Hinspiele werden wir in dieser Woche sehen. Dortmund und Bayern sind am Start. Also kribbelt schon langsam, hab richtig Bock auf die beiden Spiele. Das geht den Jungs, glaube ich, mit denen du gleich aufnimmst, Mike, sicherlich auch so. Micky und Lukas.
Auf jeden Fall.
Und verweisen noch auf, wenn wir schon bei Borussia Dortmund waren, auf die neue Folge Flatterball. Da war nämlich Marco Reus zu Gast und hat mit Martin und Max ein bisschen geplaudert, so will man sagen. Hört da gerne mal rein.
So ist es. Ich mache mich jetzt auf, Lena. Du irgendwie zurück oder wie auch immer wir uns morgen hören. Wir hören uns aber auf jeden Fall zu einer neuen Folge Fußball MML Daily. Darauf freue ich mich und wünsche euch da draußen auf jeden Fall einen feinen Tag.
Das wünsche ich auch. Und dann hören wir uns hier morgen wieder. Und das waren auch heute für euch Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.